ARD. Manfred Lutzenz war Religionslehrer. Sein Mann, Klaus Bender, evangelischer Pfarrer. Gemeinsam pflegen und gestalten sie den vermutlich prominentesten Privatgarten Deutschlands. Am Niederrhein in Bedburg-Hau bei Kleve haben sie ein Gartenparadies geschaffen, das sie regelmäßig für Interessierte öffnen. Nicht selten reisen Gartenbegeisterte mit Bussen aus ganz Europa an. In diesem Jahr galt und gilt es, Abschied zu nehmen von dem Garten und seinen Besitzern. Denn Manfred Lutzenz und Klaus Bender haben sich entschlossen, ihr Lebenswerk zu verkaufen und in jüngere Hände zu geben. Die Erzählung ihrer erlebten Geschichten beginnt Manfred Lutzenz.
Das Grundstück habe ich von meiner Mutter geerbt und ich bin die dritte Generation hier und auch die letzte. Und als wir das Mitte der 80er Jahre hier erbten und keine großen gärtnerischen Kenntnisse hatten, standen wir ziemlich vor einem Problem. Was macht man mit 4000 Quadratmetern?
Wir hatten in der Literatur gelesen von Vita Sackville-West und Virginia Woolf den Briefwechsel und da kam ein weißer Garten drin vor in den 30er Jahren. Und dann war unsere Idee auch, wir haben ja hier das Haus noch zu renovieren und wenn wir später mal in dem Haus wohnen, möchten wir gerne in einen weißen Garten gucken aus dem Esszimmer. Und hinter dem Haus war eine Jauchegrube und der frühere Mistplatz. Und dann haben wir gesagt, wir richten da ein Duftbeet ein. Und der weiße Garten, ja, war dann einfach so eine Idee. Und wir hatten 1981 schon in den Niederlanden ein Buch gekauft von Elisabeth Lesterieux, Het kleine Paradijs, also das kleine Paradies. Und in diesem Buch waren Gartenräume nach Farben aufgeteilt. Und da gerieten wir in Staunen und sagten, meine Zeit, was gibt's für weiße Gehölze, für weiße Stauden? Und da tat sich so schon eine Vielfalt auf, aber dass wir das mal umsetzen würden und wollten, war da noch gar nicht so im Gespräch.
Wir merkten dann, dass wir nicht ausreichende Kenntnisse hatten, um dieses Projekt zu schultern. Und glücklicherweise gab es in der Nachbarschaft eine alte Dame, die Zeit ihres Lebens Garten angelegt hat. Und diese fand es spannend, was der Gemeindepfarrer und ein Lehrer da jetzt für einen Plan hatten. Und dann hat sie uns in der Folgezeit praktische Hilfestellung gegeben, indem sie ihre Gärtner schickte, die mit anpackten, wenn besonders schwere Arbeiten anstanden. Aber das Entscheidende war ihr Impuls, Gärten in Europa zu besuchen. Ihr lakonischer Kommentar zur deutschen Gartenkultur Mitte der 80er Jahre war pflegeleicht, immer grün, billig. Die Deutschen haben keine Gartenkultur. Sie selbst lebte international und kannte sich gut aus und hat uns dann empfohlen, welche Gärten wir in Westeuropa besuchten. Und durch diese Reisen über mehrere Jahre hinweg haben wir begriffen, welchen Wert, welche Lebensqualität ein gestalteter Garten haben kann. Und wir setzten nach jeder Reise irgendeinen neuen Gartenraum um. Wir waren noch jung und es war noch so viel Grundstück da. Und so entstand dann im Laufe von 15 Jahren ein Gartenraum nach dem anderen.
Ja, ein Garten ist zunächst mal ja ein umfriedeter Raum. Und für uns war das immer wichtig, dass wir hier so etwas wie eine Insel schaffen. Dass wir einfach im Gegensatz zur industriellen Landwirtschaft, die uns umgibt, einen Rückzugsbereich haben, nicht nur für uns, sondern auch für die Natur, für die Vögel und die Insekten, ganz wichtig, die Schmetterlinge. Und ein Garten hat auch immer mit Poesie zu tun. Und die drückt sich dann in den unterschiedlichen Stimmungen auch aus, ob man morgens oder abends durch den Garten geht.
Das Leben in einem Garten, das Gestalten eines Gartens, das ist ein dynamischer, kreativer Prozess. Und in diesem dynamisch-kreativen Prozess entsteht ein Kunstwerk. Ein Garten ist der individuellste Lebensraum, den sich ein Mensch schaffen kann. Das geht mit keiner Inneneinrichtung, das geht nur im Garten. Und dann lebt man auf eine andere Art und Weise mit der Natur. Man kann nicht gegen die Natur gärtnern, sondern man wird ganz demütig, weil man nur mit der Natur gärtnern kann. Das heißt in erster Linie Beachtung des Bodens, des Klimas, der Ansprüche, die die Pflanzenwelt an einen Standort stellt. Und dann will man damit ja auch gestalten. Und das haben wir als einen endlosen Prozess bis in die Gegenwart erlebt.
Und das andere war dann natürlich, dass wir gesagt haben, wir wollen das nicht nur für uns haben, sondern wir wollen den auch anderen Leuten öffnen. Und ein Künstler zeigt ja auch seine Werke normalerweise der Öffentlichkeit. Und so kam dann die Idee, weil wir das in England ja auch genossen haben auf unseren Reisen, dass wir in Privatgärten gehen konnten, mit den Gartenbesitzern in Gespräche kamen und da gespürt haben, da ist eine Offenheit da. Und das Publikum, was man dann in diesen geöffneten Gärten sieht, war immer auch so, dass wir sagten, da braucht man keine Angst zu haben, dass irgendwas geklaut wird oder so, sondern die Atmosphäre ist so positiv, dass wir das einfach auch mal anfangen wollten und dann 1997 angefangen haben, zum ersten Mal mit einigen anderen Gartenbesitzern hier vom Niederrhein die Gärten zu öffnen zu bestimmten Tagen.
Das ist ganz kurios, dass die erste Gruppe noch vor der Gartenöffnung ein Bus voller japanischer Floristen war. Das war kurioser Zufall, dass ein ehemaliger Konfirmand meines Mannes Floristik gelernt hatte, sich international profiliert hatte und dann auch in Japan gearbeitet hat. Und er kam dann mit einer Gruppe, einer Busgruppe, japanischer Floristen bereits im Jahr 1995. Und das ist für uns ein ganz großes Ereignis gewesen. Und wenn man sich heute die Bilder anschaut, denke ich etwas schmunzelnd an diesen Tag zurück. Die Geschichte des Gartens spiegelt sich auch in der Struktur, denn wir haben verschiedene Gartenräume geschaffen. Und so ist zum Weißen Garten, der die Ursprungszelle ist, der gelbe Hügel entstanden, der Purpurgarten, der Wiesengarten, der Obstgarten und, was uns ganz wichtig ist, der Gemüsegarten, aus dem wir uns bis heute mit biologisch gezogenem Gemüse versorgen. Aber dieser Garten ist auch gestaltet, denn da schlägt sich die Kultur der alten Bauerngärten nieder. Die Ränder sind bepflanzt mit Stauden und Ein- und Zweijährigen, sodass also nicht nur die Zweckmäßigkeit im Vordergrund steht, sondern auch eine gewisse Lebendigkeit und Fröhlichkeit.
Ja, der Gemüsegarten ist dann auch so, dass wir praktisch vom Frühjahr aus, vom Spinat bis zum Grünkohl im Winter, uns komplett aus dem Garten versorgen. Und die Gestaltung macht sich dann auch bemerkbar, indem wir farblich zum Beispiel Rotkohl und Melde zusammenpflanzen und dann auch Rittersporn noch daneben steht. Wir sind vor Jahren in Villandry an der Loire gewesen. Da gibt es ja den berühmten gestalteten Gemüsegarten. Und da haben wir gesagt, also davon möchten wir nichts essen, weil einfach noch die Spritzspuren, die Giftspuren auf den Salatblättern waren. Und versuchen dann auch durch biologische Düngung den Gemüsegarten wirklich so zu machen, dass das Gemüse einfach einen Wahnsinnsgeschmack hat und auch immer frisch auf den Tisch kommt. Also der Salat hat 10 Minuten, bevor er auf dem Tisch ist, noch in der Erde gestanden. Und das macht sich natürlich im Geschmack bemerkbar. Die Verarbeitung hier geschieht, indem wir einfrieren. Also Gemüse wird dann auch blanchiert und eingefroren. Wir haben 2 große Gefrierschränke. Dann wird aber auch noch nach alter Art eingeweckt in Gläser. Wir haben also im Keller eine ganze Menge an Obst, das wir einwecken und auch Bohnen. Und dann ist noch die andere Sache, dass wir nach alter Art noch Salzbohnen machen und Sauerkraut selbst in Töpfe, Schichten. Ja, und das ist dann einfach schön. Nach 6 Wochen kann man dann da dran gehen und hat das eigene Sauerkraut und die eigenen Salzbohnen, die nicht jedermanns Geschmack sind, aber eben die Vielfalt auf dem Tisch auch bereichern.
Wir haben als ein Highlight erlebt, dass eine Delegation hochkarätiger österreichischer Politiker hier einen Besuch machte. Das ist der österreichische Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka, der eine Organisation Natur im Garten gegründet hat. Im Rahmen dieser Organisation werden Gartenbesitzer beraten, wie sie ohne Chemie, ohne Torf und ohne Pestizide einen Garten unterhalten können. Und dieser Tag mit dieser Delegation, zu dem auch Minister und auch Gartengrößen aus Österreich gehörten, war es äußerst interessant für mich zum Beispiel von dem Gartenbaudirektor des Kurortes Baden bei Wien zu hören, dass er nach diesen Prinzipien einen ganzen Kurort, die ganzen Anlagen eines Kurortes betreibt. Und ich finde diese Idee faszinierend, wenn wir in der heutigen Situation mit Insektensterben auch deutsche Politiker gewinnen könnten, die für eine Ökologisierung von Gärten eintreten. Denn immerhin haben wir 15 Millionen Gartengrundstücke in Deutschland. Und das ist ein Potenzial, was im Hinblick auf die Ökologie von politischer Seite noch gar nicht begriffen worden ist. Zumindest in Deutschland nicht. In Österreich scheint es anders zu sein. Und das Schlimme ist ja in Deutschland nach wie vor, das zweite Wort zu Garten ist Gartenarbeit. Wenn da bewusst würde, dass Garten Gestaltung bedeutet, nicht Arbeit, sondern Gestaltung des Lebensraumes für Menschen und Natur, sprich Insektenwelt, dann wäre das noch ein Potenzial, was unabsehbar positive Auswirkungen haben könnte.
Ja, Garten ist für mich oder für uns auch das Genießen, dass wir regelmäßig dann auch hier draußen im Garten sitzen und auch Pausen machen. Manche Besucher, die unsere Sitzgelegenheiten sehen, die sagen dann, ja, hier sitzen Sie doch bestimmt nie. Und dann sage ich immer doch, wir überlegen uns jeden Tag einen Ort, wo wir dann Pause machen, wo wir genießen und den Duft wahrnehmen und bewusst auch relaxen und nicht nur wie Hamster im Laufrad dann sagen, so, wir müssen die und die Sache noch erledigt haben. Und das ist eine ganz wichtige Funktion, die der Garten für uns beide hat.
Wenn ich heute sehr viel in den Medien immer wieder höre, welche Aktivitäten notwendig sind, dass Bewegung zur Gesundheitsförderung beiträgt, dann muss ich immer still grinsen. Das praktizieren wir seit Jahren, denn auch die sogenannte Gartenarbeit, natürlich auch Arbeitscharakter hat, die erfordert eine solche Vielfalt an Bewegung, beansprucht so verschiedene Muskeln, sodass ich rückblickend, ich bin jetzt 75 Jahre alt, feststellen kann, das hat sehr zu meiner Gesundheit beigetragen. Und zwar nicht in einer einseitigen Beanspruchung des Körpers, sondern es sind alle möglichen Körperbereiche gefordert im Garten und gleichzeitig ist es auch eine intellektuelle Sache.
Der Garten ist für mich ein Kunstraum, weil es ja auch darum geht, etwas zu schaffen, von der Abstimmung, gerade was die Farben angeht. Und wir haben dann auch noch befreundete Künstler, die uns immer wieder dann Anregungen geben, auch mit ihren Kunstwerken. Das ist ein Mosaik, was wir hier im Garten haben, was unheimlich viel Fröhlichkeit ausstrahlt und Lebendigkeit und Farbigkeit.
Der Garten ist für mich gelebte Kunst, weil wir unseren Lebensraum, ich kann das nur noch mal wiederholen, betonen, gestalten, indem wir bewusst Farben, Formen einsetzen und für eine gewisse Atmosphäre hier sorgen, die nicht nur von uns, sondern auch von den Besuchern immer wieder wahrgenommen wird. Und der Kunstbegriff hat sich ja auch erweitert in eine aktive Form des Kunsterlebnisses, der Kunstgestaltung. Also es ist nicht mehr das Bild an der Wand, sondern es ist die Performance, die ein Garten bietet. Und diese Performance zu beeinflussen, zu lancieren und das zu erleben im täglichen Ablauf, das ist für mich Gartenkunst, gelebte Gartenkunst. Das Besondere bei Besuchern ist, die eine Führung hier haben wollen, man geht mit Besuchern durch den Garten und erlebt nicht nur den eigenen Garten, sondern erlebt, wie der Garten auf die Besucher wirkt. Und das ist jedes Mal faszinierend. Es ist immer auch leicht anders, aber eine faszinierende Geschichte. Und das ist dann ein Highlight immer, wenn ich gerade an den vergangenen Donnerstag denke, wo wir eine Gruppe aus Den Haag hier durchführten. Und eine sehr anspruchsvolle Gruppe war es, Diplomatenkreise. Und die waren hinterher in einer besonderen Stimmung. Und das erleben wir immer wieder. Und dieses wird jeder gestaltende Künstler, Musiker oder so auch erleben, wenn das Publikum dann die Rückmeldung gibt. Und wir erleben das dann auch bei den Besuchern.
Die Besuchsgruppen kommen europaweit, kann man sagen. Und eine Moskauer Gruppe war regelmäßig da, die aus Russland dann interessierte Gartenleute zusammengestellt hat. Und wir hatten also auch schon eine finnische Gruppe. Wir hatten natürlich Franzosen. Engländer halten sich etwas zurück, weil die wahrscheinlich auch in Deutschland nicht gerade Highlights an Gartenkultur erwarten. Aber ganz stark sind natürlich die Niederländer. Die Niederländer haben Tuinclubs, heißen die, also Gartenclubs, die auch dann Reisen machen, Fahrten organisieren. Und das ist immer ein besonderer Austausch, den man dann mit den Niederländern hat. Mittlerweile sagen wir auch immer, wir verstehen Niederländisch, die Führungen machen wir in Deutsch. Und meistens anderthalb Stunden sind dann veranschlagt und wir stellen in der Regel fest, dass daraus zwei Stunden werden und oft die Reiseleiter oder Busunternehmen Mühe haben, die Leute wieder in den Bus zu kriegen. Die setzen sich natürlich hier auch hin und hören die Vögel und genießen einfach die Stimmung, die hier im Garten ist.
Wir haben dann auch publiziert, einige Bücher und auch sehr viele Zeitungsartikel. Und es war unser Anliegen, in Deutschland dazu beizutragen, dass Gartenkultur das Defizit, was auf den Zweiten Weltkrieg und den Faschismus zurückgeht, ist ein Thema, was noch nicht aufgearbeitet ist, die Auswirkungen des Faschismus auf die deutsche Gartenkultur, dass wir einen Beitrag dazu leisten, dass Garten in seiner Wertigkeit begriffen wird. Und der Erfolg in dieser Publikation scheint uns recht zu geben. Es sind insgesamt 5. Wir haben vor 20 Jahren unser erstes Buch herausgegeben, noch in der ganz ersten Euphorie. Das hieß »Ein Garten fürs Leben«. Und dann waren wir berufsbedingt nicht in der Lage, weiter zu publizieren. Aber als mein Ruhestand begann, haben wir dann ein Buch herausgegeben mit den Gartenkreisen, leicht provozierenden Titel. Ein Garten ist niemals fertig. Es gibt so viele Gartenbücher, die Rezepte anbieten, Pflanzpläne und alles. Und es geht im Grunde nicht, denn jede Örtlichkeit, jeder Boden erfordert andere Pflanzen und andere Strategien in der Gestaltung. Und wir haben dann eben mit dem Titel »Ein Garten ist niemals fertig« versucht, einen anderen Akzent zu setzen, auch inhaltlich. Und das hat funktioniert. Dazu begleitend entstand aus Kolumnen, die wir für eine Tageszeitung geschrieben haben, ein kleines Büchlein, was eine Hake ist. Das sind dann die Texte, die aus unserem gärtnerischen Alltag berichten. Aber ganz wichtig war für uns, dass wir auch andere Gärten stellen konnten. In dem Buch »Verrückt nach Garten«, der Titel ist ein bisschen unglücklich, aber der Inhalt sind 10 Gärten quer durch Deutschland, die eine gewisse Qualität haben und wo jeder Gartenbesitzer auch die Qualifikation hat, seine besten Tipps oder seine Empfehlungen extra zur Reportage dazuzugeben. Und zwar eben wichtig, die Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das haben wir da auch geschafft.
Wir hatten den Vorteil, dass die Fotografin Marion Nickig, die in Essen ansässig ist, sich hier über Jahre wirklich bewährt hat, weil sie auch morgens früh kommt, wenn das Licht besonders schön ist. Sie ruft dann an und fotografiert im Sommer ab 6:30 oder so. Und da sind wirklich über die Jahre Fotos entstanden, wo wir auch die Konsequenz gezogen haben, dass wir gesagt haben, wir fotografieren hier im Garten überhaupt nicht mehr. Denn die Fotos, die wir machen, sind so dilettantisch. Und sie schafft es wirklich, Stimmungen einzufangen. Und sie hat eine wahnsinnige Kenntnis der Pflanzen. Und daraus ist jetzt über Jahre auch eine Freundschaft entstanden, die uns auch ganz wichtig ist. Zum Jahresende oder Ende Oktober hin werden wir hier die letzte Öffnung haben. Wir haben beschlossen, dass wir dann an den Bodensee ziehen und hier Haus und Garten verkaufen. Das ist für uns eine Entscheidung gewesen, dass wir einfach gesagt haben, ich bin 70, jetzt mein Mann ist 75, dass es nicht so weitergehen kann und dass wir einfach gesagt haben, wir wollen dann 600 Kilometer zwischen unserem neuen Domizil und dem Garten haben, um einfach auch Abstand in jederlei Hinsicht zu haben. Und wir haben uns für den Bodensee entschieden, weil das ja einfach eine auch schön gestaltete Landschaft ist und in der Nähe der Insel Mainau es viele Möglichkeiten gibt. Und da sind wir guter Dinge, dass der Abschied wichtig ist und gleichzeitig eine neue Lebensphase kommt, die wir mit Neugierde angehen.
Ein vernünftiger Schritt, denn mit 75 Jahren merke ich, dass sich die Anforderungen, die der Garten stellt oder die ich an den Garten stelle, nicht mehr in dem Maße bewältigen kann und die Perspektive hier bleiben und dann erleben zu müssen, dass der Garten nicht mehr der Garten ist, den wir uns geschaffen haben, würde mich depressiv machen. Der Abschied ist also eine Vernunftsache und er fällt leicht, weil wir die Nachfolger schon kennen. Die Verträge werden in Kürze abgeschlossen und das Nachfolger-Ehepaar ist gärtnerisch sehr interessiert, kennt diesen Garten durch die offene Gartenpforte schon seit Jahren. Und sie werden ihren Garten draus machen, aber sie werden garantiert keine alten und kostbaren Gehölze absägen, um Luft zu schaffen oder irgendwas Grundsätzliches umzugestalten. Also dann fällt auch der Abschied leicht, weil wir beide wissen, das geht in eine nachfolgende Generation, nachfolgende Hände, die diesen Garten gezielt ausgewählt haben. Die Lehre, die man aus der Biologie, auch aus der Beobachtung der Pflanzenwelt gewinnen kann und eigentlich auch sollte, ist eben, dass alles begrenzt ist, unser menschliches Leben eingeschlossen, und dass man dieser Begrenzung Rechnung tragen sollte.
Die Entscheidung, den Garten aufzugeben, hat auch mit dem biblischen Wort zu tun, alles hat seine Zeit. Ja, es ist wichtig, die Begrenztheit der Zeit wahrzunehmen und dann auch bewusst zu sagen, man lässt los und guckt, was kommt jetzt als Nächstes.
Heute zu Gast in den erlebten Geschichten waren Manfred Luzenz und Klaus Bender. Sie erzählten von ihrem Gartenparadies. Die Autorin Claudia Behlemann hat sie besucht. In der nächsten Ausgabe lernen Sie die Künstlerin Ela Eiselein kennen. Erlebte Geschichten. Dienstags ab 20.04 Uhr auf WDR 5 und jederzeit in der Audiothek der ARD.
WDR 5